Bei der Macht von Grayskull, wir sind die wilden Hörer André, Jörn und Björn, der Podcast, in dem wir über die Abenteuer der Heroes of the Universe sprechen und das zu unserem zweiten Advent-Special, nämlich dem Hörspiel der drei Fragezeichen Stille Nacht, düstere Nacht. Wir sind die ersten Stunden dieses Hörspiels durchgegangen, nämlich Stunde 24 bis Stunde einschließlich 19 und stellen uns natürlich die Frage, was ist hier passiert? Mr. Kelburn wurde offensichtlich vergiftet. Wir wissen noch nicht so ganz, was los ist, aber wir kommen den Ganzen mit Justus, Peter und Bob hoffentlich auf die Schliche.
Aber wir haben schon 2 oder 4, 3 oder auch 12 Verdächtige. 17,
ja, kann gut sein.
Und vielleicht kommen ja noch welche hinzu.
Ja, denn wir befinden uns jetzt bei Stunde 18 dieses Hörspiels. Es ist auch 18 Uhr am 23.12. Und was kann Kelburn mit Elfenbeinfrau gemeint haben? Justus vermutet einen Hinweis, Peter vermutet den Namen einer Heroes-Figur und Bob fragt sich, ob damit die böse Zauberin gemeint ist, deren Name mit E beginnt. Und er meint nicht Evelyn, er meint Elfa Evil.
Boah, den Namen finde ich aber schon sehr schmuck. Also Elfa Evil, finde ich schon besser als Skaldor oder
ja, das stimmt schon.
Freeman. Da finde ich Elfa Evil schon cool.
Ja, aber Nostigen ist sich sicher, das wurde nicht gesagt, es wurde Elfenbeinfrau gesagt.
Ja, es passt auch vom Klang und von den Silben passt
ganz
das
genau.
Nicht.
Und er ist Kommissar, er hat ganz genau gehört, was er hört.
Er war Kommissar.
Aber
aus gutem Grund.
Das finde ich ja ganz cool sogar, dass das so konkret benannt wird mit den, ja, das passt ja mit den Silben auch gar nicht. Ich finde, das sind so kleine Details, wo ich denke, so im Dialog, das macht das Ganze auch so ein bisschen lebendiger. Das fand ich cool, dass er das sagt.
Ja, das stimmt. Das ist aber ähnlich wie bei dem Klingeln, was du in der letzten Folge angesprochen hast. Das ist ja, einer hört es und die anderen kriegen es nur erzählt. Mhm. Und die sagen dann, ja, das könnte ja auch das und das gewesen sein.
Ja,
und
der ist das. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, weil Peter beim Reanimieren auch mithilft, dass er das auch gehört hat.
Da bin ich ein bisschen enttäuscht auch von Peter, muss ich sagen.
Ja, tatsächlich.
Ist ja auch nur der zweite.
Aber der hat wahrscheinlich auch wieder Angst bekommen bei der ganzen Sache. Das ist ja Peter Shaw typisch, etwas ängstlich zu sein.
Es würde ja sogar Sinn ergeben, dass es, jetzt wo du es sagst, fällt es mir wie Schuppen vor den Augen, aber ja, es wird Sinn ergeben dadurch, dass er ja auch derjenige ist, der im Laufe des Hörspiels immer wieder.
Ja, der war so mit Reanimieren beschäftigt, der hat alles ausgeschlossen.
Was das wäre schon, tatsächlich, das wäre echt eine gute Idee, verdammt nochmal.
Naja, es werden Ideen in den Raum geworfen, wofür das Wort stehen könnte. Und als man nicht mehr weiterkommt, will man sich Kelburns Hotelzimmer weiter anschauen. Und Justus
kommt übrigens auch wieder von unserem Ex-Kommissar.
Ja.
Sicherheitschef. Datenschutz drauf geschissen. Jetzt schauen wir uns mal das Hotelzimmer an.
Ja. Justus schlägt dann sogar vor, sich aufzuteilen. Peter und Nostigen sollen zum Zimmer gehen. Und Justus und Peter selbst wollen der Haaraffäre auf der Spur gehen, und zwar nämlich die Haare auf Nostigens Jackett, die von Beastor sind. Und sie wollen nämlich Beastor zur Rede stellen. Ein Wachmann soll das Büro weiter beobachten, falls der Täter zurückkommt. Und vor der Tür des Büros wird Justus auf die Kamera aufmerksam. Mhm. Und Nostigen bekommt dann natürlich die Idee, ja, die Zentrale soll mal die Kamerabilder überprüfen. Nach einem Telefonat mit der Zentrale ist Kelburn dann aber nicht zufrieden, denn es gab einen Systemfehler und damit keine Kameraaufnahmen. Man versucht die, beziehungsweise es gab Kameraaufnahmen und man versucht die Bilder zu rekonstruieren.
Ich finde aber wirklich wunderschön, dass der Ex-Kommissar, der jetzt hier der Sicherheitschef ist und hier komplett eingewiesen ist. Ach ja.
Ey, der ist schon ein bisschen älter und hat Stress.
Da sind ja Kameras.
Aber gut, das selbst schon vorher schon erwähnt hat.
Ne? Also wir haben in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen, aber das ist genau die Szene, wo dann auch mal irgendwie zur Sprache kommt, naja, hier ist jemand bewusstlos aufgefunden worden, soll man vielleicht mal die Polizei verschicken? Nein, auf gar keinen Fall, das könnte die Veranstaltung stören. Wir haben ja noch gar keine Beweise.
Genau.
Und das ändert man jetzt, weil der Sicherheitsschiff gibt gleich mal die Anweisung, dass die persönlichen Gegenstände von Kelburn abgeholt und sicher verwahrt werden sollen.
Wollt ihr eigentlich behaupten, dass wenn die drei Fragezeichen nicht da wären am Ende, der Plan der Bösen aufgegangen wäre und Kelburn wohl ausgeliefert worden
also,
wäre? Vermutlich,
ich weiß nicht, ob Nostigen der Sache überhaupt gewappnet ist. Genau. Also,
Das ist. Also ich finde, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, es gibt vielleicht ein Grund, warum der kein Polizist
mehr. Der ist alt.
Ich glaube nicht an die Rente oder an die Pension.
Ich glaube eher, da kommen wir am Ende zu, aber der musste da mit drin hängen. Das kann doch gar nicht anders sein, ey. Sorry, aber ey.
Er hat jedenfalls sein Schäflein dazu beigetragen, dass die Beweise am Tatort jetzt definitiv unbrauchbar sind.
Offensichtlich, da geht's ja wohl nicht. Lustige, muss der Täter sein.
Naja, wir haben nur noch 17 Stunden auf der Uhr, denn es ist mittlerweile 19 Uhr. Team Peter geht zum Checkpoint zurück und Peter fragt auch gleich, warum die Büros eigentlich kaum belegt sind. Neben Kelburn gibt es nur zwei weitere Belegte, aber laut Nostigen gibt es dort keine Parallelen in den Büros zu Funfellows und den Heroes. Im Fahrstuhl steigen dann mehrere Personen dazu, ja.
Aber diese Erklärung zu den Büros, die waren unfassbar detailliert.
Ja.
Das hat mich ehrlich gesagt völlig aus dem Konzept geworfen, weil da werden halt die Personen beschrieben, die da drin sind,
die auch
was
nie
die
wieder
so
vorkommen
tun
und erwähnt
und so.
Werden.
Ja, die werden nie wieder erwähnt. Und ich dachte, aber beim ersten Mal dachte ich, da ist jetzt eine von denen, ist die Elfenbeinfrau bestimmt. Und dann, doch nicht.
Das ist ungefähr genauso wie es gibt 10.000 Checkpoints, wo man mit den ID-Karten durch muss und jeder einzelne Checkpoint wird super beschrieben und spielt keine Rolle mehr.
Leute, das ist nur, um euch auf die falsche Fährte zu bringen, damit ihr auch ein bisschen mitdenken
müsst. Genau. Ja. Also sie steigen im Fahrstuhl ein und da steigen auch mehrere Personen dazu und dabei auch eine ältere Dame mit pergamentartiger Haut, Stirn und Haare verschmelzen ineinander, so wird sie beschrieben.
Die sieht aus wie ein Geist, was ist da eigentlich los, ey?
Sie wirkt wie eine Dürre zum Leben erwachte kalkweiße Figur und Peter wird eins klar. Elfenbeinfrau. Ja, die Frau dreht sich
das
dann
ist
zu ihm.
Tatsächlich auch, das wird jetzt gleich kommen, warum ich die noch 17 Stunden, nenne ich auch gerne die subtile Stunde.
Okay. Ja, die Frau dreht sich dann auch gleich zu ihm um und durchbohrt ihn mit ihrem Blick und widerwärtig grinst sie ihn an. Unheimlich.
Sorry, weil die Formulierung, weil ich jetzt gerade das so aufgebaut habe mit diesem Subtil. Es sind durchbohrt ihn mit kleinen, stechen, schwarzen Augen und die dünnen Lippen verziehen sich zu einem widerwärtigen Grinsen. Ja. Da habe ich mir subtil mit drei Fragezeichen, drei Ausrufezeichen dran geschrieben.
Das ist eine andere Hörspielreihe.
Ich muss dazu jetzt aber auch mal sagen, was soll die Aktion eigentlich? Ich meine, zum einen, okay.
Hey, ich bin böse, ich gebe
entweder
Preis.
Die wissen ja, diese drei Detektive sind total gefährlich, deswegen wird es später noch was mit Mikrochip geben, Spoiler-Alarm. Oder es ist einfach reiner Zufall. Warum zum Geier sollte die Frau
sie tun? Ne?
Wenn sie eine Täterin sein sollte, vielleicht, wir stellen es mal in Frage, warum sollte sie so handeln, wie sie hier handelt? Das ergibt sowas von gar keinen Sinn.
Wir erfahren ja auch später noch, dass sie jetzt vielleicht nicht die beste Spionin auf diesem Planeten ist, die Elfenbeinfrau.
Aber Arbeit soll auch ein bisschen Spaß machen.
Die will ihren Reiz haben.
Endlich mal wieder einen kleinen Jungen hier schikanieren und Angst einjagen. Was ist das für ein Quatsch?
Naja, mit Weihnachtsmusik wechseln wir zu Justus und Bob auf der Suche nach Beastor. Auf einem Eisberg in der Mitte der Halle thront ein Weihnachtsmann und daneben eine Frau im Elfenkostüm. Ho, 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 hört man immer, man hört es wirklich kontinuierlich im Hintergrund.
Nicht nur eine, ich hatte Schwierigkeiten, mir dieses Bild vorzustellen. Der Weihnachtsmann auf dem Eisberg und mehrere Frauen tanzen.
Sind sie tatsächlich mehrere?
Ja, wird gesagt, und mehrere Frauen.
Und werfen Süßigkeiten in die Menge.
Ich habe es mir nicht weiter nochmal angehört. Ich hätte schwören können, dass nur eine erwähnt wird, weil auch nur eine später spricht. Aber es macht natürlich Sinn, dass es mehrere sind.
Ich glaube, Justus beklagt sich ja hinterher noch über die Jobbeschreibung vom Weihnachtsmann.
Das macht Bob gleich.
Und ich habe mich halt gefragt, den viel schlimmeren Job haben halt die Elfen, die da rumtanzen müssen die ganze Zeit.
Aber warum rennt Justus da nicht rum und versucht, die Zuckerstangen aufzusammeln?
So verfressen ist er auch nicht. Das ist Justus Jonas und nicht Jörn Scholtgar.
Ich würde es tun.
Also während des Ho-Ho-Hörs hört man nämlich Bob darüber, wie er sich darüber auslässt, dass er keinen, also Bob hat keinen Bock auf den Job des Weihnachtsmanns. Und Justus kommt dabei auf eine Idee. Auf der erhöhten Position des Centers hat dieser doch einen guten Überblick über die ganze Messehalle und sie wollen ihn fragen, ob er vielleicht Beastore gesehen hat. Sie drängeln sich also an allen Leuten vorbei. Man hört sehr viele Mütter, die wütend rumschreien, hey, was soll das hier?
So viel zum Thema Fachmesse.
Ja. Du meinst Karens.
Ja, sehr viele Karens. Mein Kind war zuerst dran. Ja, als sie ihn dann nach Beastore fragen, wird er direkt wütend. Sind hier alle nach diesen Idioten besessen? Er will damit nichts zu tun haben und die beiden schwirren dann wieder ab und dann quatscht sie die Elfe an. Sie erklärt, die Heroes oder Hotu sind für Santa ein rotes Tuch. Er ist
die
sauer.
Die Hotus sind ein Rotu?
Ja, die sind ein Rotu. Er ist sauer, weil die Heroes dieses Jahr der Höhepunkt sind und er deshalb nicht das Augenmerk und die Gage bekommt, die er sonst bekommt, denn sonst ist Santa immer der Abschluss der Messe. Er sieht die Heroes nämlich als Anfang vom Ende der traditionellen Weihnachtsschau. Verflixt. Und am liebsten würde er Kelburn eigenhändig den Hals umdrehen, weil der die Lobeshymne auf die auf die Heroes halten soll.
Was, wer sind diese Masters?
Was ja sehr, sehr interessant ist.
Wisst ihr, was ich dazu sage?
Was denn?
Subtil.
Ja. Mm. Ja, aber Mist, heißt das jetzt, die Verdächtigenliste ist noch länger geworden?
Obwohl das erfahren wir erst in der nächsten Stunde.
Ja. Aber ich finde ja, wenn du Weltraumidioten so hervorhebst, solltest du nicht die galaktischen Mistviecher unterschlagen.
Ja, der hat schon ein paar coole Schimpfausdrücke für die Heroes of the Universe.
Heroes here, Heroes da.
Aber wow, ist der sauer, ey.
Ja.
Jetzt mal, also ohne Flachs.
Wer weiß, wie viel Geld der da verdient hat immer.
Ja, es ist krass, ne?
Also es ist auf jeden Fall auch ein krasses Motiv.
Es ist ja, es ist ein krasses Motiv, aber wow, wärt ihr auch so sauer? Würdet ihr auch vor allem eure, also würdet ihr versuchen, eine Fassade aufrechtzuerhalten? Ihr seid ja immer noch Center, der da engagiert ist, auch wenn ihr das Finale
nicht
habt.
Jetzt vor den Kindern hält er ja, glaube ich, die Fassade noch. Da kommen aber jetzt irgendwelche größeren Kinder, die ihm sowieso auf den Sack gehen. Und scheinbar sind das ja nicht die Ersten, die danach fragen. Ich dachte auch tatsächlich, dass das einen Hintergrund hätte, dass noch jemand anderes danach gefragt hat. Dachte ich jetzt so, ah ja, noch jemand ist auf der Suche nach denen. Aber auch das läuft ins Leere.
Aber auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, subtil mit drei Ausrufezeichen, ich finde, dass das Center hier schon sehr, also dem platzt die Hutschnur ja extrem.
Ja, ja, klar.
Und habt ihr euch eigentlich nicht zwischendurch mal gefragt, was eigentlich aus der Elfenbeinfrau geworden ist im Fahrstuhl?
Ja, das schon, aber dazu kommen wir ja gleich. Denn scheinbar ist die Uhr so weit vorangeschritten, dass es eine sehr lange Fahrstuhlfahrt war. Denn wir haben jetzt 20 Uhr und damit nur noch 16 Stunden. Und Peter ärgert sich, dass er nicht reagiert hat und die Elfenbeinfrau nicht angesprochen hat. Denn als sie ausstieg, verschwand sie und er konnte sie nicht mehr finden. Und auch im Hotelzimmer von Kelburn finden sie erstmal nichts. Dann bemerken sie aber, im Notebook-Fach fehlt ein Laptop. Und ein Handy können sie auch nicht finden oder haben sie auch nicht gefunden vorher bei Kelburn. Mhm. Und plötzlich entdeckt Peter etwas unter dem Tisch. Eine mit Klebeband befestigte Visitenkarte. Darauf steht etwas mit Kugelschreiber geschrieben. Gilligan 7. Die Visitenkarte ist aber nicht von Kelburn. Sie ist von Bill Andrews, dem Vater von Bob.
Moment mal.
Ja.
Das kann nicht wahr.
Tja, ist aber so. Und wir wechseln wieder zu Justus und Bob, die weiter in Beastore suchen.
Ich will übrigens einmal ganz kurz erwähnen, dass ich, es gibt ja oft diese Situation, wo man denkt, oh, jetzt trennen die sich. Aber wir haben hier Gruppen und ich finde das erzählerisch, ehrlich gesagt, ganz cool, dass wir zwei Duos haben, die jetzt hier miteinander agieren. Gerade bei drei Fragezeichen hast du das ja nicht. Wir haben jetzt Nostigan hier dabei. Und das, finde ich, ist eine clevere Idee und bringt auch Dynamik rein und lässt mich auch, also bringt mir mehr Spaß beim Zuhören. Ich dachte, ich erwähne das mal, vielleicht ist euch das ähnlich gegangen. Wir haben uns jetzt über so ein paar Sachen
ich finde das auch gut.
Ein bisschen amüsiert, aber das ist so eine Sache, die mir durchaus gefallen hat.
Ja, mir gefällt das auch.
Ich finde es auch gut, ist nur schade, dass dann, da kommen wir dann gleich zu, wahrscheinlich bei einem Duo nicht so wahnsinnig viel passiert.
Ja. Ich finde es jetzt aber rein narrativ als Idee, das reinzubringen und Dynamik und.
Ist auf jeden Fall besser als dieses typische Horror-Tropes, Splitting oder so halt.
Genau.
Hey, lass mal trennen oder so. Und also ich finde, hier macht es wirklich Sinn.
Ich finde, es ist ein guter Hook, um die Geschichte voranzutreiben. Ich dachte, ich erwähne es einfach
kurz. Nee, finde ich gut. Während Justus und Bob weiterhin Beastor suchen, fassen sie auch ihre neuesten News zusammen. Auf die Liste kommt nämlich jetzt auch Santa Claus als Verdächtiger. Motiv? Rache. Gegen 13:30 war er nämlich nicht mehr auf seinem Nordpol, also kommt er jetzt auch als Täter in Frage. Ich finde es irgendwie ein bisschen strange, dass die Elfe, die dabei ist, einfach so frei denen dieses Zeug erzählt, aber gut.
Vor allem aber auch so detailliert, als ob die sich Notizen gemacht hätte. Ja, übrigens, Santa war...
Nee, da, zu der Zeit war er nicht mehr da.
Ich kann das genau sagen, selbst zur Sekunde 74 ist er wiedergekommen.
Da geht er über Lebkuchen essen.
Ja. Du weißt auch nie, was zwischen Santa und den Elfen hinter den Kulissen passiert.
Vielleicht hat er einen guten Grund. Ich finde auch witzig, dass sie ihn wirklich als ihren Chef bezeichnet.
Ja, das stimmt.
Ja, Peter hat sie unterdessen schon per Handy über die bleiche Elfenbeinfrau informiert. Fand ich irgendwie strange von der Art und Weise, wie das Hörspiel erzählt ist. Dass es auf einmal da heißt, so ja, Peter hat ja gerade angerufen und uns das erzählt. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, es fand nicht statt bisher.
Da darf ich dazu mal kurz was fragen? Ich meine, das ist so, ab wann ist das etabliert worden? Also bei den Simpsons, die altern ja auch nicht und gehen ja aber trotzdem auch mit dem technischen Fortschritt weiter. Mhm. Und jetzt haben wir hier auch die drei Fragezeichen, die jetzt vielleicht ein oder zwei Jahre älter sind als am Anfang und mit Handys ihre Informationen durchgeben.
Das ist genau wie bei den Simpsons.
Genau.
Also die Zeit wächst mit, die Fragezeichen nicht.
Okay, alles klar. Das war nämlich direkt so ein Gedankengang, den ich hatte, nachdem ich halt als Kind mal ein paar Hörspiele gehört habe und dachte, okay, jetzt haben die hier die Handys und können ihre Infos damit austauschen.
Also das gehört zu diesen Sachen dazu, die du vorhin meintest, dass man mittlerweile das Alter auch vielleicht ein bisschen mit aufs Korn nimmt. Das nimmt man auch mit aufs Korn.
Okay.
Früher in den ersten Folgen hatten die auch immer ihre Telefonlawine so als Idee. Jeder von denen ruft 5 Freunde an, die sollen wieder 5 Freunde anrufen, wenn die irgendwelchen Hinweisen auf der Spur sind. Mittlerweile gibt es bei denen ja auch die E-Mail-Lawine zum Beispiel, wo die sowas machen.
Ja, klar, gut. Also ich wollte es mal anbringen.
Das ist jetzt völlig off-topic, aber das ist auch so eine Sache, weswegen ich halt gerne so 80er-Jahre Actionfilme oder auch Krimis schaue, weil das halt irgendwie alles ein bisschen spannender war.
Ja, weil man sich nicht sofort in Kontakt hatte, ne?
Vielleicht gab es mal ein Autotelefon oder vielleicht mal ein Funkgerät und dann gab es halt keinen Kontakt mehr oder irgendwas. Aber das war halt eher eine Ausnahme. Das war schon was Cooles. Heute hat halt jeder ein Handy.
Ja, die Helden sind limitiert.
Aber scheinbar,
das ist wahrscheinlich so.
Aber scheinbar Handys ohne Taschenlampen.
Das stimmt.
Naja, die beiden finden dann den Stand der Heroes of the Universe, auf dem Wheeler gerade Autogramme gibt. Und im hinteren Teil des Standes bemerken sie, dass Skaldor und Freeman miteinander streiten. Also wollen sie die beiden belauschen. Dabei hören sie auch, dass Quarko mit dabei ist, der so beschrieben wird, wie auch bei den Masters als Orko aussieht. Und plötzlich, während des Streits, den man irgendwie so kaum hören kann, wo man nicht so richtig mitkriegt, worum es geht, aber der trotzdem schon so den Eindruck macht, als ob Skaldor an etwas schuld wäre, was die anderen nicht unbedingt gutheißen, kommt Quarko auf einmal auf Justus und Bob zu. Oh, Quarko aus der Zauberwelt, wer hat hier Besuch bestellt? Ja, Quarko hat unsere Detektive beim Lauschen erwischt und stellt sie.
Das finde ich aber ist der, ich finde, es ist so mein Lieblingssatz aus dem ganzen Hörspiel.
Ja?
Dieses, oh, Quarko aus der Zauberwelt, wer hat hier Besuch bestellt? Was habt ihr hier zu lauschen?
Ja,
diesen
sagt das gut, ne?
Ich halt so
das ist echt gut, ja.
Ich fand die Situation aber ein bisschen komisch, wo ich mir denke, die sind ja jetzt schon seit vielen Fällen etabliert, wie schlecht haben die sich da positioniert, dass die so schnell beim Lauschen?
Jörn, das ist eine Messe, das ist laut, ne? Wenn du lauschen willst, musst du irgendwie nah dran sein.
Das muss ein sehr, sehr kleiner Vulkan sein.
Ja, gut. Also das finde ich jetzt nicht so unwahrscheinlich halt, dass die schon recht auffällig platziert sind, weil auf einer Messe hörst du ja dein Gegenüber kaum. Mhm. Also musst du schon echt ultra nah dran sein.
Also das trägt auch ein bisschen dazu bei, dass man merkt, dass die sind so ein bisschen paranoid, weil das Thema, über das die streiten, was wir ja sehr viel später erfahren, das lässt ja auch darauf schließen,
ganz,
dass
sie halt
gar nicht wollen, dass irgendwer das mitbekommt. Ja. Ne? Darum geht es ja in dem Streit.
Ja, 21 Uhr, nur noch 15 Stunden. Peter will Bobs Vater anrufen, Bill Andrews, und den Zusammenhang herzustellen. Und ich frage mich tatsächlich, wenn Peter die schon über die Elfenbeinfrau informiert hat, hat der Bob nichts davon erzählt, dass hier eine Karte mit seinem Vater dabei ist? Das hätte ich mir doch eher gewünscht, dass es thematisiert wird bei denen auch, dass die das komisch finden,
den
oder?
Den Gedanken hatte ich gar nicht, aber das stimmt, du hast vollkommen recht.
Ja, das ist das, also das wurde von den anderen gar nicht erwähnt, dass Bob wenigstens sagt so, ey, was hat mein Vater damit zu tun, warum gibt es eine Karte von ihm?
Ja, das stimmt.
Naja, Mr. Andrews meint jedenfalls, dass das Ganze auf einem Presseball von vor 3 Jahren zurückgeht. Dort war Kelburn an einer heißen Sache dran und er meint halt, was darauf zurückgeht, ist nämlich dieses Codewort, was draufsteht, nämlich Gilligan. Sie vereinbarten nämlich dort ein Codewort, das heißt Gilligan. Und wenn das einer sagt, dann treffen sie sich auf einer Insel, also auf einem geheimen Ort, so wie Gilligans Insel, wo sie darüber reden können. Dadurch kommen Peter und Mr. Nostigan.
Das kann auch nur ein Ort sein.
Dass es eine geheime Insel geben muss, ja, auf jeden Fall, nämlich Gilligan 7 und Kelburn meint, dass dieser Code, Nostigan meint, dass dieser Code vielleicht auf den Ort hierhin weist, wo etwas versteckt sein könnte, und zwar an einer ruhigen Insel. Und es gibt auf diesem ganzen Messegelände scheinbar nur eine wirklich ruhige Insel, und das ist das Convention Center. Und Peter vermutet dann, naja, klar, dann in dem Raum 7, so wie es in römischen Zahlen auf der Karte steht.
Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Ich sag dir auch warum. Ich weiß, du sagst, du hast direkt vorher nämlich schon okay, despektiert drüber gelacht. Warum ich das mit der Insel ganz gut finde, ist, weil ganz am Anfang ist schon etabliert worden, wir haben hier diese 3 Bereiche und der eine ist aber gerade aufgrund von Umbauten oder was auch immer komplett unbelebt. Und du greifst jetzt hier an der Stelle genau das vom Anfang wieder auf. Ah, das ist wahrscheinlich diese perfekte Insel. Wenn er mich treffen wollte, dann hier, weil hier gibt es keine neugierigen Augen. Und das fand ich aus einer narrativen Ebene, fand ich das ganz gut.
Gegenargumente, André?
Ja, aber. Erstens, wir sprechen hier über Kelburn, über den Journalisten, der gerade heute erst angereist ist, der sich aber offenbar die Zeit genommen hat, das komplette Gelände zu erforschen.
Warum
und
kennt
genau
er das?
Die genau, Sicherheitsmaßnahmen,
ja, das fand ich auch
wissen,
blöd,
dass da keine Videoüberwachung ist, dass man da ganz in Ruhe was deponieren kann in einer x-beliebigen Schublade. Dann ist er seit drei Jahren hatte er mit Bobs Vater nichts mehr zu tun, aber für den Fall, dass ihm was passiert, klebt er seine Visitenkarte einfach mal in seinem Hotelzimmer unter den Tisch.
Ja, das ist
Wie
Quatsch.
Hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gefunden wird? Und dass derjenige,
100%,
der das
wie
findet,
du siehst, 100%.
Dass derjenige, der
er weiß,
das
was für ein schlaues Köpfchen Bill ist und
Bill
dann auch seine
Andrews
Sohn
ist
und Co. sein müssen.
Ja, aber warum sollte er dabei sein, wenn
ich
das
weiß.
Ist
ja, das
weird.
Ist Quatsch.
Nein,
das ist Quatsch.
Das ist auch weird.
Und dann wirklich, also ich meine, ich finde es schön, dass die Insel erwähnt wird, aber ganz ehrlich, den Schluss von Gilligan auf diese Konferenzinsel, den einzigen, also das ist ja noch nicht mal irgendwie eine richtige Insel, das.
Aber also, das finde ich, ist noch das Logischste an diesen ganzen Sachen, dass er das findet. Also ich finde es auch wesentlich unwahrscheinlicher, dass er eine Karte von Bill Andrews ausgerechnet nutzt, um diesen Hinweis irgendjemanden zu geben, der dann irgendwann sagt, so, ey, ich ruf mal diesen Bill Andrews an und frag mal, was das hier soll.
Ja, der Punkt ist tatsächlich Unsinn.
Und natürlich halt, und das ist der wichtigste Punkt, den du gerade genannt hast, er kennt das Gelände doch überhaupt nicht.
Ja.
Das ist halt totaler Schwachsinn, aber gut.
Und damit waren wir noch gar nicht bei der Zahl, die dahinter steht.
Ja, okay, die Zahl. Aber ich finde zum Beispiel das Gelände, dass er im Vorfeld Kenntnis davon hat, dass es einen Bereich gibt, der aufgrund von Umbauten oder ähnlichen Dingen gerade verwaist ist, finde ich nicht mal so abwegig.
Aber der ist schon früher da hingekommen. Irgendwie war da ja scheinbar Stress. Ja, und dann hat er noch die Zeit, extra dort hinzugehen. Und wie kommt der überhaupt da rein und lässt seine Sachen da? Ich finde das, wenn vorher sogar noch beschrieben wird, halt diese Sicherheitsstufen und Co., ich finde das schon ein bisschen komisch.
Vor allem, er ist investigativ. Journalist könnte man jetzt dagegen halten und sagen, naja gut, der kennt sich mit sowas aus und gefährlichen Situationen. Aber warum den Aufwand betreiben? Warum nicht einfach, bevor er dahin fährt, sich irgendwie absichern und das irgendwo hinterlegen?
Irgendwo ein Tresor oder so.
Wenn man genau weiß, was
ja,
groß
das
ist.
Ja, Tresor, der mit der römischen Zahl 7 als Code ist.
Ich mag die Idee Suspension of Disbelief. Ich mag die Idee mit dieser Insel und dass er das als Treffpunkt ausmachen würde.
Also das finde ich ja auch
am
wenigsten strange daran halt. Aber es sind schon echt viele Punkte, die André jetzt auch genannt hat, die wirklich es so schwachsinnig machen, dass das jetzt halt noch auf jeden Fall noch der glaubhafteste Teil ist, dass er sich, wenn dann, das aussucht. Aber gut, Justus und Bob können sich mittlerweile bei Quarko und Co. herausreden. Sie wollen Beastor sprechen, doch der ist laut Freeman schon auf seinem Hotelzimmer und empfängt keinen Besuch.
Offscreen, übrigens voll traurig.
Ja, das stimmt.
Das ist wirklich traurig.
Das ist wirklich traurig,
ich fand,
ne, weil man schon
richtig,
die Stimmen da
ich fand
hatte.
Das richtig schwach, dass das offscreen gemacht wird.
Ja.
Naja.
Laut ihren neuen Erkenntnissen aus der Lauscherei war Skaldor der Attentäter, das vermuten sie zumindest.
Eine weitere wilde Justus-Theorie.
Ja. Kelburn ist einem dunklen Geheimnis der Heroes auf der Spur. Dieses betrifft weder Wheeler noch Freeman. Laut Quarko stecken aber alle anderen drin, er auch selbst. Nur Skaldor war bereit, über Leichen zu gehen, unterstützt von der bleichen Frau. Und das sind das wirklich alles nur natürlich so Hinweise irgendwie. Und sie haben noch keine hieb- und stichfesten Beweise, sagt Justus auch, und wissen nicht, ob Skaldor der alleinige Täter war oder nur einen Auftrag ausgeführt hat. Mhm. In einem Prospekt erfahren sie dann, dass um 10 Uhr in der Starlight Bar eine Weihnachtsfeier ausgerichtet von Funfellow stattfindet.
Da fand ich wieder einen schönen Punkt. Also wir waren ja schon bei der handwerklichen Qualität dieses Hörspiels, gerade was den Sound angeht. Ich meine, da weiß Europa einfach, was sie machen. Mhm. Bei diesem Prospekt oder bei dieser Party-Ankündigung, die sie erwähnen, das ist nicht einfach nur erwähnt, sondern wer sagt das? Justus oder Bob, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Er tippt noch so auf diesen Prospekt und man hört das, wie er da drauf tippt.
Ja,
und das finde ich halt
sehr,
sehr schön.
Das stimmt.
Man kriegt dann direkt so ein plastisches Bild.
Das stimmt, ja, ist wirklich wahr.
Ja, dort auf dieser Weihnachtsfeier vermutet Justus, dass alle Verdächtigen zusammenkommen und als Security-Mitarbeiter können sie auch auf diese Party. Und das lassen sie sich dann natürlich auch nicht nehmen. Ja, mit nur noch 14 Stunden auf der Uhr, um 22 Uhr, treffen Justus und Bob auf der Party ein und haben auch Peter und Mr. Nostigen informiert. Die suchen gerade in Raum 7 nach Hinweisen und können nichts finden. Und Mr. Nostigen vermutet dann, dass sie vielleicht doch am falschen Ort sein könnten. Und statt römisch 7 könnte ja auch mit VII 511 gemeint sein. Also Raum 511.
Aber den fünften Schock.
Ja, also wie der Wind dorthin. Und mit alter Europa-Motomusik kommen wir dann nämlich auch in der 5. Etage an. Das Stockwerk wird gerade renoviert. Im Raum 511 sind mehrere Schrankkolonnen unter Planen. Peter wird dann fündig, ein weißer Briefumschlag. Doch bevor er den überhaupt öffnen kann, kommt ein Anruf von der Zentrale von einem völlig überzogenen Sprecher.
Ich fand's.
Vermute, dass dieser Sprecher.
Ich fand den total glaubwürdig.
Ich vermute, er steht nirgendwo drin. Ich glaube, es ist André Minninger selbst, der häufiger mal solche Rollen spricht und dann auch dafür bekannt ist, gerne mal überaus überzogen zu sprechen, was, wie ich finde, mich jedes Mal dann aus solchen Hörspielen rauszieht.
Ja, und fand das wirklich, es passte auch überhaupt
nicht. Ja, voll gar
ich war
nicht.
Auch
es
voll raus.
Grauenhaft.
Vor allem, weil hier sowas essentiell Wichtiges für die Geschichte passiert und ich fand das auch überhaupt nicht gut, dass hier der Sprecher das so macht, wie er es macht.
Ja, das essentiell Wichtige ist, dass die Kamerabilder endlich da sind und laut diesen Bildern war Mr. Nostigen selbst derjenige, der nach Kelburn das Büro betreten und es dann kurz darauf eilig wieder verlassen hat. Und wir wechseln schnell zu Bob und Justus dann.
Das ist so schade eigentlich, ne? Weil das, was hier gesagt wird von diesem Sicherheitsmitarbeiter, das ist ja richtig gut gemacht. Ne? Sagt ja wirklich, also Ihre Anfrage, die kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Nee, das ist genau das. Ja. Die Stimme macht's kaputt.
Das macht's voll kaputt. Ja,
aber geschrieben ist es eigentlich gut.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber die Stimme macht's, die zieht's einfach raus. Ja, Bob und Justus sind währenddessen auf der Party, auf der richtig flotte Musik läuft. Ja, alle Gäste haben Namensschilder und Justus platziert sich bei Taggart und Fillmore. Bob ist dann beim Erfinder der Hotu. Und obwohl sich alle besaufen, redet niemand über etwas Verdächtiges.
Ja, aber Alkohol doch, löst doch bekanntlich.
Ja,
sagt man
genau,
doch, ne?
Das sagt man doch. Aber scheinbar passiert es nicht. Der Smart-Toy-Erfinder selbst ist völlig schüchtern und sehr nervös. Er soll nämlich jetzt die Rede am nächsten Tag um 12 Uhr halten. Mhm. Und plötzlich bemerkt Bob eine Frau, die auf sie zukommt. Sie findet Justus süß und verpasst ihm einen dicken Schmatzer.
Ja, das ist so, wenn ich mit Björn auf einer Party bin, dann würde das auch so passieren und einfach schnurstracks an mir vorbei und Björn kriegt erstmal den dicken Knutschi ab und ich so, okay.
Aber so dick ist auch Björn gar nicht.
Ja. Ey, jetzt muss ich tatsächlich an eine Sache denken, um das kurz mal einzuwerfen. Wir sind ohne Scherz mal, das ist aber schon Jahre her, mal wirklich in irgendeinen Club gegangen, sind reingekommen, gehen in die Haupthalle und schnurstracks kommt eine Frau auf uns zu, die mich am Arm packt und zu mir sagt, wir beide gehen jetzt ein trinken und mich mitzieht und mir einen ausgibt und Jörn einfach da stand und mir so hinterher geguckt hat.
Boah, ich finde das voll stimmig hier, wie ich hier exposed werde als der Loser vor dem
Herrn. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast mich doch exposed, dass sowas passiert.
Gar nicht. Ich habe nur einen Witz gemacht.
Ja, und mir fiel dann diese Story ein. Gut, ja. 13 Stunden haben wir noch auf der Uhr. Es ist 23 Uhr.
Du billiges Flittchen.
Ja, ich habe nur einen Schluck getrunken, mehr nicht. Es ist 23 Uhr. Im Convention Center sind Peter und Nostigen noch völlig sprachlos. Es kann nicht sein, dass er selbst früher im Büro war. Er will, dass die Zentrale mit Frederick Barnes redet, dem Reinigungsmann, der an die Tatorttür klopfte. Denn dieser kann bezeugen, dass Mr. Nostigen zu der Zeit nicht am Tatort war. Wird aber schwierig, denn laut Nasaler Zentrale hat sich Barnes schon vor 2 Tagen freistellen lassen und befindet sich gar im Urlaub.
Seine Frau hat ja auch Geburtstag.
Ja. Laut System war Barnes nicht derjenige, der den Vorfall gemeldet hat, sondern Mr. Nostigen selbst. Und die Zentrale sendet oder will Nostigen dann Bilder an sein Handy senden und er soll sich selbst von der Messeleitung befohlen, zur Zentrale begeben, denn er gilt jetzt als tatverdächtigt.
Auch an dieser Stelle habe ich mich aber gefragt, was ist denn eigentlich so der, ich will es jetzt nicht langfristige Plan nennen, nennen wir es mal mittelfristige Plan, bis zum nächsten oder übernächsten Tag.
Von wem jetzt genau?
Von den Drahtziehern, die jetzt ja gerade behaupten, der Barnes, der hat ja hier gar nicht gearbeitet. Und deswegen bist du ja schuld, Nostigen. Also, das ist ja quasi der Entlastungszeuge, der offenbar ja da war. Das wissen die ja auch, von dem sie jetzt behaupten und auch zu Recht behaupten können. Denn wir erinnern uns vorher, das wird dir gefallen, Jörn, er hat ja vorher seiner Frau geschrieben, dass er rechtzeitig zur Party kommen wird. Das heißt, er ist nicht mehr vor Ort.
Er ist nicht mehr da, ja.
Aber der wird ja morgen wiederkommen oder übermorgen. Der ist ja halt nicht im Urlaub.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht putzt er am 24.12.
Oder. Egal auch, irgendwann wird jedenfalls rauskommen, dass er da war.
Nein, vielleicht war es ein Fake Barnes. Wir erfahren, wir erfahren das nur im Laufe des Hörspiels nicht. Und dieser Barnes, der war nie da. Der richtige
Barnes.
Vielleicht
hängt also der Barnes ja auch mit drin in dieser ganzen Sache zu diesem Zeitpunkt.
Auch wenn es nie auf, ja. Aber hat irgendjemand zu dem Zeitpunkt gedacht, so Moment mal. Warte mal.
Nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist doch Quatsch. Warum sollte der Barnes da mit drin hängen? Weil das ist doch derjenige, der den Nostigen anruft und überhaupt dazu führt, dass der Leben gestört wird.
Also wir wissen doch zu dem Zeitpunkt nicht, ob dieser Barnes nicht vielleicht selbst hier irgendwie das Culprit ist oder sowas halt.
Ja, aber ich spreche doch jetzt aus Sicht der Täter.
Ja, aber
Was ist denn deren Plan, wenn sie jetzt sagen, ja, der ist ja schon lange im Urlaub, den brauchst du
nicht. Ja, um diesen Nostigen zu verwirren oder so halt. Ja, um ihn vor den anderen dann darstellen zu lassen halt, dass er verwirrt ist und vielleicht derjenige ist, der selbst irgendwelche Faxen da gemacht hat.
Und Barnes,
CIA-LSD-Trick.
Die haben ja die gefälschten Bilder und Barnes sagt einfach, hä, ich habe den gar nicht angerufen, ich war ja im Urlaub schon seit 2 Tagen vorher. Moment mal, war es etwa Nostigen? Ja, André, und schon bist du aufgelaufen.
Hat er doch gar nicht gesagt.
Ja, André, du gehst jetzt von dem Fall aus, wie es am Ende des Hörspiels ist.
Ja,
aber zu diesem Zeitpunkt,
ich fühle mich unverstanden.
Zu diesem Zeitpunkt denkt doch jeder, der das jetzt hört,
wenn
dass
ihr
es entweder
versteht,
diesen
schreibt
Barnes,
in die Kommentare.
Dass es diesen Barnes nicht gibt, der schon entweder im Urlaub war und dass die Person, die da war, fake war.
Genau, das habe ich nämlich auch kurz überlegt.
Aber ich denke doch aus Sicht der Täter.
Ja.
Ja, aber die Täter können ja einen.
Die Täter wollen doch jetzt einfach nur vor allen anderen, dass Nostigen der Schuldige ist. Deshalb sagen die doch einfach halt hier von wegen halt, den Barnes gab es gar nicht. Nostigen hat selbst den Fall gemeldet. Das ist doch aus Sicht der Täter.
Genau. Entweder haben die einen Fake Barnes oder Barnes ist, hängt mit drin.
Lass das doch also mal weg jetzt mit dem Fake Barnes oder sonstiges. Die haben einfach nur gesagt, hey, dieser Barnes ist im Urlaub, der ist gar nicht da. Das haben die auf die Urlaubsliste gesetzt jetzt. Das sieht nämlich der Typ, der in der Zentrale, der jetzt mit dem telefoniert, sagt so, hä, kann nicht sein, dieser Barnes ist im Urlaub.
Ja, klar, der sieht das.
Genau, ja.
Obwohl, ich meine, der hat eine sehr verdächtige Stimme.
Ja, das stimmt. Und Nostigen ist jetzt der alleinige Verdächtige da. Die nehmen doch einfach nur einen anderen Verdächtigen jetzt raus, der das auch getan hätte. Das ist doch das Einzige. Die wissen, der ist nicht mehr da und tun so, als ob der nie da war. Das ist doch gut genug für Bösewichte.
Verlassen wir diesen Punkt.
Okay. Peter öffnet indessen den Briefumschlag, darin ein schwarzer Datenstick mit einem Aufkleber, auf diesem steht Lauf. Und ich finde es irgendwie voll strange. Das ist irgendwie voll strange, dass das da drauf steht.
What the realer?
Genau, ja.
Ich war so verwirrt.
Und weil ja derjenige, der es hinterlegt hat, nicht wissen kann, was jetzt passiert, aber durch diesen Stick mit Lauf kommt Nostigen auf die Idee, ey, ich guck mal aus dem Fenster, was hier los, und sieht vier bullige Männer, die auf das Convention Center zugehen. Ja, und was tun sie? Sie laufen.
Ich finde noch lustiger oder noch abstruser als das, was da drauf steht, ist die Tatsache, dass, also zu Recht, was du gesagt hast, dass derjenige, der es draufgeschrieben hat, der gar nicht wissen kann, wann das gefunden wird.
Ja.
Dass sie aber erstmal noch eine ganze Zeit warten, bis sie den Datenstick auspacken, um das zu lesen. Nämlich erst dann, als tatsächlich jemand vor der Tür steht.
Ja, ja, also das ist ja so, dass die durch das Gespräch, durch das Telefonat unterbrochen werden. Und es wird schon so ein bisschen beschrieben, dass Peter währenddessen das auspackt. Wir kriegen das bloß ein bisschen nacheinander dargestellt.
Ich war auf jeden Fall mehr als verwirrt, als diese Szene aufkam. Ich habe es auch ein paar Mal zurückgespult, weil ich kurz dachte, vielleicht habe ich nicht richtig zugehört, aber okay, Nostigen gilt jetzt als Tatverdächtiger und Peter will nicht auffallen und schreibt ihm selber auf Lauf, damit er wegläuft. Ich habe diese ganze Szene kurzzeitig.
Nee, das einmal. Klebt am Datenstick.
Ja, ja, genau, das ist dann erwähnt worden. Aber ich war mega verwirrt, als das alles aufgetaucht ist. Und dann mit dieser, und dann, wenn du dahinter kommst, dann mit dem Timing, okay. Genau in dem Moment kommen die Leute darauf zugelatscht. Wie kann das überhaupt passieren?
Ja, das ist super strange
auf einmal. Super verwirrt. Also von vorne bis hinten.
Ja, Justus fragt sich währenddessen, warum er überhaupt geknutscht wurde. Aber über ihm hängt ein Mistelzweig. Und die Küssende stellt sich dann auch mal vor, es ist Jesslyn Weingard aus der Abteilung Werbung. So jung und schon bei der Sicherheitstruppe, fragt sie mit kleiner Star-Wars-Anspielung die beiden.
Und, ja, wir sind älter, als wir aussehen.
Ja, Bob will wissen, ob sie auch was mit der großen Überraschung am nächsten Tag zu tun hat. Und das hat sie natürlich. Und die beiden bekommen von ihr Metallanstecker mit dem HOTU-Logo.
Oh nein!
Und im Hintergrund hören wir dann ein alkoholgeschwängertes Ho, ho, ho. Santa ist am Start, klettert auf einen Tisch und lässt sich über die Heroes aus. Nieder mit dem Weltraumpack und alles, was dazugehört. Und damit endet auch diese 13. Stunde und unsere heutige Folge am 2. Advent. Fragen über Fragen. Wer sind die vier bulkigen Männer? Ist Mr. Nostigen in Wirklichkeit doch der Bösewicht? War Frederick Barnes wirklich nur eine Reinigungskraft? Oder hat er diese ganze Verschwörung verbrochen? Was ist hier was? Wer ist hier was? Und was haben die Heroes damit zu tun? Das beim nächsten Mal am 3. Advent.
Jörn, mein alter gestreifter Gepard. Lass mich aufsitzen.
Wer sind die Männer?